So gut, wieder da zu sein in Kino Schloss. Es ist ein bisschen ein anderes Feeling, oder? Da, als die andere. Letzte Woche waren Annette und ich in Italien an einem Treffen, Pastorentreffen von unserem Netzwerk. Aber ich habe mitbekommen, dass Elisa einen super Job gemacht hat, eine tolle Predigt gebracht hat. Wir sind in dieser Serie über den Philipperbrief. Und in diesem Buch, ich liebe Philipperbrief, es gibt 4 Kapitel. Und so, wir haben gesagt, wir machen es in 4 Wochen. Heute ist der 3. Sonntag. Und Martin, das heißt, welche Kapitel? 4 Wochen, 4 Sonntage, 4 Kapitel. 2. Nein, 3. Okay, gut. Alright, Paulus schreibt diesen Brief vom Gefängnis. It's a crazy story, aber ermutigt die Gläubigen, ermutigt diese Church und seine Freunde in ihr Glauben, einfach dran zu bleiben und dankbar zu sein. Und so, wir leiden nicht in die gleiche Art und Weise wie Paulus, aber ich glaube, es gibt Sachen, die wir einfach eins zu eins übernehmen können. Weil wir alle, egal wie jung oder alt wir sind, werden immer wieder herausgefordert. Und es ist ein Challenge, dankbar zu sein, unsere Augen auf Jesus zu richten und einfach zu sehen, was er tut in dem. So, wir probieren durch die ganze Kapitel zu kommen heute, aber du darfst, wenn du etwas verpasst hast, Podcast hören und selber diese Woche einfach durch diesen Buch gehen. So, Kapitel 3, Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. So Paulus fängt die 3. Kapitel an mit, hey, ich wiederhole mich noch einmal, aber es lohnt sich, es ist gut, es ist für euch. Es ist für euren Schutz, es ist für eure Unterstützung, es ist für eure Sicherheit. Es bewahrt eure Glauben. Freut euch im Herrn. Das ist ein Statement. Und so die erste Gedanken, die ich einfach auspicken möchte für heute Morgen, ist diese. Zuerst auf Englisch. Repetition wins. Beständigkeit übertrumpft die Wahrheit. Was meine ich mit diesen Gedanken? Was wir immer wieder hören, hat einen gewissen Einfluss und Power in unser Leben. Deshalb ist es so wichtig, was wir immer wieder hören. Deshalb schreibt Paulus zu den Gläubigen hier, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es noch einmal. So, es ist absolut möglich, dass du etwas annimmst als Wahrheit, vielleicht über dein Leben, vielleicht über unsere Gesellschaft, vielleicht über Gott, einfach weil du es immer wieder hörst. Macht das Sinn? Wenn du genug mal etwas hörst, es ist easy, es ist relativ natürlich, dass du es akzeptierst und es wird zu einer Wahrheit oder die Wahrheit sein für dich. Es kann ein absolut Lüge sein. Das ist die Challenge für uns. Es kann total falsch sein, aber weil du es immer wieder hörst, du nimmst es an. So in Kapitel 1 und 2, x-mal sagt Paulus, freut euch, seid dankbar, feiert, richtet euch aus nach Gott. Und er sagt hier noch einmal, ich habe euch schon gesagt, aber freut euch im Herrn. Manchmal, wir sagen, hey, wir wissen das schon, oder? Aber wenn du Kinder hast, wenn du ein Papa oder Mama bist, wie oft sagst du etwas zu deinem Kind? Hast du die Hände gewaschen? Zähneputze? Erstmal, es ist nicht einmal und dann haben sie das bekommen. Ja, und checken sie das. Nein, es geht eigentlich erstmal, bis sie 20 oder 25 oder 30 sind. Hände waschen! Zähneputze! Nachtstück mitnehmen! Hat meine Mama immer gefragt, bevor ich in die Schule gegangen bin. Hast du ein Nachttuch dabei? Ja, Mama, look mal. Und so, Paulus sagt hier immer wieder, freut euch im Herrn. Was du immer wieder hörst, prägt deine Gedanken, prägt dein Mindset, einfach wie du denkst, wie du tickst. Und so, wenn wir einen Schritt zurücknehmen und sagen, hey, was erleben wir heute, was erleben wir grundsätzlich an einem Sonntag? Es ist kraftvoll, es ist hilfreich, es ist eine starke Priorität, die wir in unser Leben einbauen können, aber es ist nur ein kleiner Teil oder es ist nur ein Aspekt von unserem Glaubensleben, von unserer Nachfolge. Es gibt 168 Stunden in einer Woche und wir sind hier für ein, zwei Stunden. Das heißt, es gibt viele Stunden. Was machst du mit dem? Klar, einige sind zum Schlafen, zum Arbeiten und so weiter. Aber was nehmen wir hinein? Was erlauben wir? Was nehmen wir bewusst hinein? Was stärkt unsere Glauben? Macht das Sinn? So ein, zwei Stunden allein an einem Sonntag langt nicht. Wenn das dein Glaubensleben ist, dann ist es easy, dass du zu diesem Punkt kommst. Hey, das klappt nicht für mich. Das funktioniert nicht. Aber allein ist es sowieso nicht genug. Ja? Wir wollen lernen, uns selber zu füttern und positive Sachen, um Gottes Wahrheit einzunehmen. Jetzt, ich sage nicht, dass wir nur Schrott einnehmen, aber wenn wir einfach dauernd geführt sind von unseren Medien, von Social Media und so weiter, unser Bild über was schön ist oder was Erfolg ist oder was eine Beziehung ist oder was ist eine gesunde Sexualität und. Diese Sachen werden einfach geprägt von was wir dauernd hören. Und wir müssen immer wieder entscheiden, zurückzugehen zu Gottes Wort und sagen, Gott, was sagst du? Macht das Sinn? Und deshalb sagt Paulus, hey guys, ich habe das schon gesagt, aber ich sage es noch einmal. Richtet euch aus nach dem Herrn. Freut euch in ihm. Es ist kraftvoll. In Galaterbrief 5, Paulus gibt eine Liste. Er beschreibt die Frucht von dem Heiligen Geist in unser Leben. Und er sagt, es ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit und so weiter. Aber ich finde es interessant, dass Freude ein Teil ist von unserer Erbe. Wenn wir Jesus gehören, wenn wir einen Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, dann Freude ist ein Teil von ihm, von unserem Leben mit ihm. Es ist ein Frucht von dem Heiligen Geist, die in uns wohnt. Und deshalb möchte ich diese Frucht auch dauernd haben. Macht das Sinn? Frucht von dem Heiligen Geist. Freude im Herrn. Und hier ist ein Challenge. Wenn wir Freude nicht von Gott abholen, nicht von dem Heiligen Geist abholen, du wirst probieren, deine Freude irgendwo anders abzuholen. Es gibt diese andere Vers, wo Paulus sagt, sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nicht von dem Heiligen Geist gefüllt sind, wir werden uns auffüllen von anderen Dingen. Alkohol, yes. Ja? Adrenalin, einfach Erlebnisse, Beziehungen. Wir probieren einfach zu diesen Freude zu kommen, die nur möglich ist eigentlich in Gott und durch seinen Geist. Fahren wir weiter, Vers 2. Hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Eine Warnung hier. Sie sind wie bösartige Hunde. Wow. Diese falsche Lehre, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstummen. Es ist interessant, Paulus spricht hier in einem Kontext. Es ist nicht unsere tägliche Sprache, oder? Leute zu sagen, ihr seid Hunde. Nein, er spricht zu diesen religiösen Leuten, weil sie diesen Begriff gebraucht haben über andere Leute, die nicht das Gesetz gefolgt haben wie sie. Aber sie haben sowieso es nicht erfüllt. Sie haben sowieso das nicht getan. Sie waren Heuchler. Und deshalb sagt Paulus hier, ihr seid Hunde. Ja? Und so, was sie gesagt haben, du musst das und das und das und alle diese Gesetze erfüllen, dass du überhaupt Gott kennst oder dass er zu ihm kommen kann. Und dann geht er auf diese lange Passage und eigentlich was er tut ist, warum sollen wir immer wieder Gott danken und uns ausrichten nach ihm. So Vers 3. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns sein Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit großem Recht als manch andere auf diese Versuche berufen, wenn es wirklich darauf ankam. Ich würde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon all meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setze mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen könnte. Wow! Er war ein top geistlicher Person, sozusagen. Und dann sagt er, Vers 7, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinen Willen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich zum jeden Preis verbunden sein. Zum jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist das, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Vers 10. Und um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von dem Tod auferstehen. Was Paulus hier sagt, ist, ich habe eine reiche Vergangenheit. Leute haben mich angeschaut als Guru, als jemand, der angekommen ist. Aber er macht diesen Vergleich und sagt, es ist nichts im Vergleich. So, es ist gut zu arbeiten, es ist gut zu studieren und so weiter. Aber im Vergleich, das ist nicht, warum ich gut bin. Und so, der zweite Gedanke für heute ist diese: Religion killt Freude. Religiosität, Gesetzlichkeit ist tödlich für dein Glauben, tödlich für Freude. Und deshalb war Jesus so knallhart mit den religiösen Leiter. Wenn du ein Leben führen möchtest ohne Freude, eigentlich ein kraftloses Leben, dann sei religiös. Religiöse Leute haben keine Freude. Sie argumentieren dauernd über was wichtig ist und was, wie es sein sollte. Und sie haben Argumente, was theologische Sachen sind und. Aber Religiosität killt Freude. Wenn man zurückschaut in das Alte Testament, eigentlich die ganze Story ist, wie Leute probieren, diese Brücke zu bauen, zurück zu Gott. Die Sünde abzudecken und in Gerechtigkeit hineinzukommen, dass sie überhaupt vor Gott kommen können. Aber wir leben im Neuen Testament. Jesus sagt, es ist ein besserer Bund. Es ist ein besserer Bund. Und wir sind angenommen durch unseren Glauben an ihn. Das heißt, es ist unmöglich, unsere eigene Errettung zu verdienen. Egal wie gut du bist, es ist unmöglich. Heißt das, dass es nicht darauf kommt, ob du betest oder nicht. Nein, das meint ihr nicht, das meinen wir nicht. Es ist gut zu beten, es ist gut, Disziplin zu haben, es ist gut, ein Teil von einer Church Family zu sein. Und. Aber das zählt in dem Sinn nicht zu unserer Errettung. Das ist Frucht von unserer Nachfolge. Das ist ein Leben mit einer Mission. Und so, Paulus sagt hier, mein Zuversicht, meine Sicherheit, meine Identität ist nicht gefunden in meiner Fähigkeit, nicht in meiner Ausbildung, nicht was ich auf dem Konto habe, nicht was für eine Familie ich habe oder welche Sprache ich spreche. Meine Identität ist gefunden nur in Jesus. Und er war ein Guru unter diesen Leuten. In anderen Worten, Leute haben ihn angeschaut und gedacht, viel weiter kommt man nicht. Ich finde es interessant, dass wir alle eine gewisse Tendenz haben, nicht vielleicht physisch, aber eine Liste zu haben in unserem Kopf oder in unserem Herz, was ist wichtig. Okay? Was macht eine Person zu einer guten Person? Lass uns einfach einen kurzen Moment uns vergleichen. Zu einer gewissen Maße ist es unmöglich, uns nicht zu vergleichen. Aber lass uns vergleichen mit jemandem, der besser ist, in deiner Meinung. Die besser ist, reifer ist, mehr göttlich ist, mehr geistlich ist, was auch immer. Warum? Wir können uns auch vergleichen in dem Sinn, dass wir denken, ich bin besser als die anderen. Ich bin sicher weiter als du. Warum? Weil ich das nicht tue, das nicht tue, das nicht tue und so weiter. So, wir alle haben diese Tendenz, eine Liste zu kreieren. Ah, ich bin besser als diese, weil ich nicht zum Beispiel trinke oder rauche, whatever. Und wir sollten von Werte leben. Wir wollen von Prioritäten leben. Wir wollen mit Weisheit leben. Okay? Wo wir hingehen, was wir tun, was wir hineinnehmen. Aber diese Sachen beeinflussen meine Gerechtigkeit nicht. Sie, in dem Sinn, sie sind nicht Punkte, die ich gewinnen kann, vor dem Herrn zu kommen. Es ist einfach weise. Und der Heilige Geist möchte ein Werk in uns tun, ein Werk von Gerechtigkeit, aber meine Errettung kommt nicht durch das Gesetz. Macht das Sinn? Paulus macht einen krassen Vergleich. Er sagt, im Vergleich, alles, was ich tue, ist wie Dreck oder Poop. Poop. Es gibt stärkere Worte. Aber ich weiß, ich bin unter euch. Ja? Und solche Worte brauche ich nicht, weil ich Christ bin. Ha. Tick. Ja? Nein. Er macht dich, ich sage, es ist wie Dreck, es ist Poop im Vergleich. Meine Hoffnung, meine Sicherheit, meine Identität finde ich nicht in was ich tue, aber in ihm, in Jesus. Ich habe eine Chart gebracht, einfach für den Fokus von Religiosität oder Religion und den Fokus von Gnade, von einer Beziehung mit Jesus. Religion und Religiosität, der Fokus, es geht um mich und was ich tue, im Vergleich zu, wenn es mir bewusst ist, dass ich unter Gnade lebe, es geht um Jesus. Religiös, der Fokus von Religion ist, was ich tue. Aber unter Gnade ist es, was Gott tut oder was Gott schon getan hat. Durch Religion, ich verbessere mich selbst. Aber wenn ich eine lebendige persönliche Beziehung habe mit Gott, er macht mich neu. Ich muss Ja sagen, immer wieder Ja sagen, aber er macht mich neu. Der Fokus von Religion, ich darf nicht versagen oder falsch liegen. Aber unter Gnade, ich lebe nicht mit dieser Angst, ich musste ihm nachfolgen, aber ich darf versagen oder falsch liegen. Der Fokus von Religion, schwache Menschen brauchen Gnade. Ich habe eine Reihe von schwachen Menschen hier heute Morgen, die Gnade brauchen. Ja? Aber ich sitze auch dazu. Yeah. Come on. Yeah, come Gnade sagt, alle Menschen brauchen Gnade. Yes. Yes. Alle, ohne Ausnahme. Egal wie lange du unterwegs bist im Glauben. Fokus von Religion ist ein unabhängiger Geist. Ich schaffe das. Ich muss das allein schaffen. Durch Gnade, durch meine Beziehung mit Gott, ich bin eine abhängige Person. Ich brauche ihn. Jeden Tag neu. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Der Fokus von Religion, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Du kannst nie mit Sicherheit vor Gott kommen. Aber durch Gnade, ich weiß, ich bin genug. Und so Religion und Religiosität und Gesetzlichkeit führt zu Stolz oder Verzweiflung. Aber Gnade führt zu Freude und Worship. Deshalb ist Worship so kraftvoll. Es ist ein Moment, eine Zeit. Klar, zusammen, auch allein, aber gemeinsam, wo wir ganz bewusst unsere Augen erheben, den Alltag auf die Seite legen und sagen, Gott, wir heben unsere Augen, wir heben unsere Hände, wir kommen vor dir. Und immer wieder erleben wir, wo wir gefühlt oder frisch gefühlt sind mit Freude. Manchmal, wenn man zusammenkommt, man muss schnell sagen, Gott, vergib mir. Gott, vergib mir für das. Etwas kommt in den Sinn. Manchmal muss man zu jemandem gehen und sagen, es tut mir leid. Ich war ein bisschen zu hart. Ja? Deshalb schreibt Paulus mit dem Abendmahl. Wenn du etwas hast, kläre du es. Sei groß genug, dass du zu dieser Person gehst und sagst, sorry. Aber dann Freude kommt, Freiheit kommt. Amen. Und so Religiosität führt zu Stolz oder Verzweiflung. Aber Gnade führt zu Freude und Worship. Und es ist, ich glaube, wir alle haben eine Tendenz, verschiedene Listen zu kreieren. Und es braucht immer wieder diese Klarheit und diese Entscheidung, zu sagen, hey, meine Liste ist nichts. Es sollte eine Liste sein von Werten sein, aber diese Liste, die ich habe oder immer wieder kreieren, ich werfe es aus dem Fenster. Warum komme ich? Wegen ihm. Warum gebe ich? Wegen ihm. Warum vergib ich jemand anders? Wegen ihm. Wegen ihm. Die einzige Name, die einzige Ding, die ich auf meiner Liste ist Jesus. Und das bringt uns alle in eine andere Freiheit hinein, eine neue Bewusstsein. Es ist Gnade, Gnade, Gnade. Jetzt, was Gnade nicht ist, ist, ich kann einfach machen, was ich möchte. Nein, ich lebe unter einer Mission. Ich habe einen Schaden getroffen, Jesus nachzufolgen. So es zählt schon, aber nicht für meine Gerechtigkeit. Mehr für die Frucht und wo mein Leben hingeht. Ich lebe für einen anderen. Ich habe eine Mission. Und so Gnade ist nicht nur Vergebung von meiner Vergangenheit, aber es befähigt mich, ihm nachzufolgen. Es befähigt uns, ihm nachzufolgen. Fahren wir weiter, Vers 12. Dabei ist es mir klar, dass ich dieses alles noch länger nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Sagt Paulus. Ich lese Paulus, was er schreibt und sage, wow, ich glaube, er ist angekommen. Aber Paulus sagt, nein, ich bin noch nicht angekommen. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Lass uns neu ergriffen sein von ihm. Amen. Und was er vorhat mit uns. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Das bringt eine gewisse Demut und eine gewisse Freiheit. Egal, was wir erlebt haben, es gibt mehr. Egal, wie lange du unterwegs bist im Glauben, es gibt mehr, oder? Wir können nie sagen, als Einzelne, als Gruppe, als Church, dass wir angekommen sind, es gibt immer mehr. Und wir wollen ergriffen sein, für was vor uns ist. Aber eines steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Ich sage, hey, wenn ihr nicht übereinstimmt mit mir, Gott wird es zeigen. Ich habe recht. Anyway. Ja? Aber überlasst es Gott. Vers 16, doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Bleibt nicht auf dem Weg. Der Siegerpreis, der Siegerkranz, der Trophy ist am Schluss. Am Schluss. Nicht am Anfang, nicht in der Mitte. Wenn du jemals einen Marathon oder einen langen Lauf beobachtet hast, gesehen hast, am Anfang sehen sie alle gut aus. Sie sehen frisch aus, sie schmecken gut. Ja? Sie stinken nicht. Du weißt eigentlich nicht, wer ankommt. Der Preis ist am Schluss, nicht in der Mitte, nicht am Anfang. Und so einfach gut und dran zu bleiben, ist so wichtig für uns, oder? Und davor brauchen wir diese Erkenntnis und diese Offenbarung immer wieder. Und so der dritte Punkt von heute, den ich auspicken möchte von Philipperbrief 3, ist: Schau nach vorne. Schau nach vorne. Ich vermute, die meisten von uns können zurückschauen und sagen, das war gut. Wahrscheinlich die meisten von uns können zurückschauen und sagen, oh, das muss ich nicht arbeiten. Paulus sagt, schau nach vorne. Lass dein Fokus, lass dein Blick nach vorne gehen auf ihn und was er will von dir. Wo unsere Augen hingehen, automatisch gehen wir selber nachher dorthin. Du kannst nicht zurückschauen und vorwärts gehen. Ist unmöglich. Du kannst nicht links oder rechts schauen und geradeaus gehen. Und er sagt, ich mache das, indem dass ich alles, was war, vergesse. Immer wieder vergessen. Es ist vorbei. Was schlecht war, aber manchmal auch, was gut war. Und ich finde es interessant. Es ist so easy. Paulus zeigt uns hier diese Spannung. Wir schauen nach vorne. Er war ein relativ alter Mann, als er das geschrieben hat. Aber seine Haltung war, es gibt mehr. Aber ich finde es interessant, dass für uns alle, es gibt eine Tendenz, einfach entweder in der Vergangenheit zu leben oder in die Zukunft. Und wir verherrlichen die Vergangenheit. Dieses Jahr sind wir verheiratet 25 Jahre. Manchmal schaue ich zurück und sage, es war schon mega cool, Single zu sein. Ja? Es war mega cool. So viel Zeit, ich konnte machen, was ich wollte. Ich musste nicht an Annette denken. Wir mussten nicht darüber sprechen, wie wollen wir unsere Finanzen aufteilen. Einfach Gespräche und manchmal Argumente. Und wohin wollen wir gehen in den Ferien? Und so weiter. Für eine kurze Moment, das war fantastisch. Wir haben 4 Kids. Manchmal es ist easy, zurückzuschauen und etwas zu verherrlichen. Wow. An dieser Zeit, wo wir keine Kids gehabt haben. Wir könnten einfach nach Hause kommen und einfach machen, was wir wollten. Ja, wir können Ausgang gehen, wir können mit anderen Freunden abmachen, die keine Kids gehabt haben. Oder? Wir alle haben diese Tendenz, einfach Sachen zu verherrlichen, einfach weil es nicht mehr da ist. Wenn du arbeitest, du kannst zurückschauen und sagen, hey, als ich in der Schule war, als ich in der County war, Mann, das war gut. Mann, das war gut. Ohne diesen Leistungsdruck. Hey, hast du schon vergessen, was für einen Leistungsdruck das gegeben hat in die Schule? Ja? Was auch immer. Wir schauen zurück und denken, hey, gute Zeit. Paulus sagt, hier ist der Schlüssel. Sei dankbar für was war. Lass es dort und lass uns nach vorne schauen. Weil es ist unmöglich, das zu empfangen, was Gott für dich vorbereitet hat, wenn du nach hinten schaust. Du wirst es verpassen. Und so viele Leute laufen so. Auch mit Church ist es möglich. Einige von euch, alte Nasen, können zurückschauen, als wir in die andere alte Gebäude waren. Oh. Es war so easy, gell Martin? Sonntagmorgen. Wir konnten unter die Woche machen, was wir wollten. Ja? Es hat genug Platz für Kids und Solution und Youth und Seminare. Oh, man, das war gute Zeiten. Und jetzt ist es so schwierig. Ja, und wir schauen zurück. Oder was Gott getan hat. Gott hat auch Phasen, nicht nur uns. Er hat auch Jahreszeiten, auch geistlich gesehen. Und wir müssen lernen, einfach dran zu bleiben, nach vorne zu schauen. Und wenn du in einer Herbstzeit bist oder Winterzeit, dann bleib dran. Yeah. Und wenn jemand anders in einer Frühlingszeit ist, wo alles aufgeht, bleib dran. Yeah. Dein Frühling wird kommen. Ja, genau. Amen. Schauen wir nach vorne. Wow. Lest diesen Brief selber. Einfach. Come on, Leonie. Ich muss es landen. Aber es ist so ich liebe Philipperbrief. Es ist so viel drin. Aber probieren wir einfach die letzte Punkte schauen. Vers 17. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Wow! Klare, harte Worte. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Er ist tief berührt da. Hütet euch von ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Treibe und Begehren. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz drauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wow. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unsere hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihm den herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seine Herrschaft zu unterwerfen. Lass uns nicht einfach für die kurze Zeit leben, die wir hier auf der Erde sind. Nicht nur für Ferien und Sachen und es ist gut, Wünsche zu haben, es ist gut, Wunschliste zu haben und so weiter. Sachen, die du tun möchtest, unternehmen möchtest. Diese Sachen sind gut, glaube ich. Sie machen dich interessant. Aber das ist nicht die Hauptfokus. Wir brauchen immer wieder diesen Blickwinkel von Gott, warum bin ich da? Und auch Gott, das ist nicht alles. Es gibt eine Ewigkeit. Und ich möchte mein Leben nicht spenden für Sachen, die eigentlich keinen ewigen Wert haben. Und so Paulus sagt hier einen krassen Satz. Er sagt, schau, was ich tue und mach es. Heißt das, dass der Predigt fertig sein soll? Seht auf die, welche so wandeln, wie ihr es uns zum Vorbild habt. Was ich sage in dem, das ist der letzte Punkt von heute, pass auf. Pass auf, wer dein Vorbild ist. Bei wem schaust du ab? Paulus schreibt, ist tief bewegt. Er sieht offensichtlich gewisse Leute, die ein Teil waren von dieser Church in Philippia, die einfach in diese Zweckmühle hineingekommen sind, in diese Zweiflung hineingekommen sind, mehr fokussiert waren auf Leute, die weggegangen sind und für andere Sachen gelebt haben, als das Wesentliche. Und ich sage, mach das nicht. Pass auf. Auf wen du konzentrierst, du wirst automatisch nach diesen Leuten gehen. Und ab und zu müssen wir diese Frage stellen. Wer sind unsere Vorbilder? Wer beeinflusst wer? Und manchmal muss ein bisschen korrigieren. Ich kann so klar zurückdenken zu einer Zeit, wo ich frisch im Glauben war, wo ein guter Freund so viel Einfluss. Für mich war er ein Held, er war ein Abenteuer, er war eine crazy Person. Ja? Und ich habe ihn gern gehabt, aber ich habe gewusst, er hat einen schlechten Einfluss in mein Leben. Und ich habe gewusst, ich muss Distanz nehmen. Er kann nicht ein Vorbild sein für mich und gleichzeitig, dass ich weiterkomme im Glauben. Manchmal muss man knallhart sein. Manchmal braucht es einfach eine kleine Korrektur.
Ja, genau.
Du musst wissen, wer beeinflusst wer. Und dann eine spannende Frage ist diese. Wenn alle Leute von heute, die in diesem Saal sitzen, dich als Vorbild haben würden. Wie werden wir sein in 12 Monaten als Church? Wow. Das sollte nicht ein Druck sein, es ist einfach ein Gesundheitscheck. Ja? Wir wollen nicht wie die Hunde, wie Paulus sagt, die erwarten etwas anderes, das sollst du nicht tun, aber zu Hause, privat, machen wir das. Das ist ein Heuchler, oder? Also wir wollen demütig sein, wir wollen voller Gnade sein, aber wir wollen auch, sage ich, unterwegs sein, dass wir sagen können, du darfst mich nehmen als Beispiel. Nicht als Einziger, aber als Beispiel im Glauben.
Ja.
Amen. Okay. Die Nattel hat geklingelt. Zeit ist gelaufen. Pass auf, wer dein Vorbild ist. Es ist ganz natürlich, Gott gibt uns Vorbilder, schenkt Leute über unseren Weg. Manchmal für eine gewisse Zeit, manchmal für längere Zeit. Als Vorbilder, als Inspiration, Leute, die uns helfen, weiterzukommen im Glauben. Jesus ist unser ultimatives Beispiel, aber wir brauchen auch Leute mit Hand und Fuß, mit denen wir in einer anderen Art und Weise austauschen können. Amen. Können wir gemeinsam aufstehen heute? Die Stühle, die Sitze im Kinoschloss sind gefährlich. Ich möchte beten, bevor wir diesen Song singen, dass wir neu ergriffen werden, dass du neu ergriffen wirst von Jesus. Mehr als alle drum und dran, dass du ergriffen bist, dass du neu gepackt bist, dass wir neu eine neue Eifer, eine neue Leidenschaft haben für ihn, für sein Reich, für was er tun möchte in unser Leben, durch unsere Church Family. Und so Gott, wir danken dir. Wir danken dir, jeder von uns heute, ob es uns bewusst ist oder nicht, steht unter deiner Gnade. Steht unter deiner Gnade. Und gleichzeitig, Gott, du ladest uns ein, mit Mut und Kühnheit vor dir zu kommen. Offen genug, ehrlich genug, Buße zu tun. Sorry zu sagen für die Sachen, die uns unrein machen, Distanz kreieren. Aber Gott, wir wollen immer wieder kommen. Wir wollen heute noch einmal vor dir kommen und sagen, Gott, wir stehen hier, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir gewisse Prinzipien umsetzen, aber weil du gnädig bist mit uns. Weil du Jesus für uns gesandt hast, unsere Schuld zu nehmen, uns zu vergeben. Ob wir es annehmen oder nicht, uns zu vergeben, uns willkommen zu heißen als Kinder Gottes. Und so Gott, wir danken dir. Heiliger Geist, erfrische uns neu, mit neuer Freude, mit einer neuen Klarheit, mit einer neuen Bewusstheit, dass wir nach vorne schauen, mit einer neuen Anstreben, einer neuen Hunger, einer neuen Wunsch, einer neuen Sehnsucht, mehr zu erleben von dir. Gott, wir danken dir dafür. Church, lass uns noch einmal singen.
Every new life captivates.
Teufel hat nicht Angst, von wo du stehst. Er hat Angst, von was du sein wirst. Von deiner Zukunft. Und manchmal, wenn wir eine Wahrheit haben und unterbetonen, es hat keine Kraft. Und diese Überbetonung, es wird so eine falsche Lehre. Und es gibt in dem Sinne eine Gefahr, dass wir Angst haben, die Wahrheit auszusprechen. Aber wir wollen nicht gesetzlich sein und religiös sein in unserer Eifer. Aber ich möchte ganz bewusst für etwas beten heute, besonders für junge Leute. Einfach für Mut und Kühnheit, zu die Wahrheit zu stehen. Weil durch die ganze politische Agenda, durch unsere Medienweite, ist es so viel einfacher, deinen Mund zuzumachen und nichts zu sagen. Aber die andere Gefahr ist, du wirst religiös. Du wirst gesetzlich. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen den Heiligen Geist. Aber ich möchte einfach beten, dass du Mut und Kühnheit hast, zu die Wahrheit zu stehen. Dass du die Power von der Wahrheit selber erlebst. Jesus ist die Wahrheit, er ist der einzige Weg. Sein Wort, die Bibel, ist immer noch gültig, hat immer noch Power. Es hat Autorität und es hat Autorität, wenn du es glaubst und umsetzt in dein Leben. Und so Gott, ich danke dir für eine neue Generation, die aufsteht mit Mut und Kühnheit, die Wahrheit zu sagen, zu stehen zu deinem Wort, zu deinem heiligen Wort, im Namen von Jesus. Gib uns Weisheit, gib uns Gnade, gib uns eine Feinfühligkeit, dass wir nicht in Gesetzlichkeit hineinkommen, aber dass wir klar bleiben, Klarheit in unseren Augen haben, Klarheit in unserem Herzen haben und auch die Bewusstheit haben, es gibt mehr. Keiner von uns ist angekommen.